NDR 90,3 Podcast. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Herzlich willkommen zum 3217. Hamburger Hafenkonzert.
Dampfschiffe, Schuten, Arbeitsboote, stattliche Frachter. Im Hamburger Hafen sind einige Dutzend historische Schiffe immer noch unterwegs. Unser Thema deshalb heute: historische Schiffe in Fahrt.
Leinen los und viel Spaß an Bord, sagen Petra Volkwarzen und Dietrich Lehmann.
Hamburgs maritime Geschichte erleben und dabei noch schön auf Alster und Elbe unterwegs sein. Möglichkeiten, auf historischen Schiffen mitzufahren, gibt es in Hamburg reichlich. Einige stellen wir Ihnen heute genauer vor. Zuerst gehen wir jetzt mal an Bord eines Segelschiffes. Im Museumshafen Övelgönne liegt die Präsident Freiherr von Malzahn. Ein Finkenwerder Hochseekutter, rund 90 Jahre alt. Er wird heute nicht mehr zum Fischfang genutzt, sondern ist mit Gästen unterwegs.
Viel los im Museumshafen Övelgönne. Die Hafenfähren legen an und wieder ab. Hamburger und Touristen schlendern über den Ponton. Dampfschiffe liegen hier verteut, alte Festmacherboote und eine ganze Reihe Segelschiffe. Eins davon ist der vereinseigene Zweimaster Präsident Freiherr von Malzahn.
Ja, die Malzahn 1928 gebaut. Ist ein Finkenwerder Hochseekutter. Von der Betakelung ist es eine Gaffelcatch, also es gibt Gaffelsegel. Wir haben hier den Großmast, den Besanmast.
Gaffelsegel, Großmast, Besanmast. Als Christoph von Hören vor ein paar Jahren aufs Schiff kam, hatte er von all diesen Fachbegriffen keine Ahnung. Nach und nach hat er alles gelernt, wie alle anderen auch. Vom Deck geht's den Niedergang hinunter ins Schiffsinnere.
Jetzt sitzen wir hier im Salon oder in der Messe. Das ist früher der Bereich gewesen, wo der Fisch geladen wurde, also der Laderaum für den Fisch.
Zu Beginn, so Christoph von Hören, gehörte das Schiff zwei Männern gemeinsam, eine sogenannte Mackerschaft.
Mackerschaft bedeutet, dass es sich zwei Finkenwerder Fischer geteilt haben. Mal ist der eine damit rausgefahren, mal ist der andere damit rausgefahren. HF294, so heißt die Malzahn halt auch. HF steht für Hamburgisch Finkenwerder.
Historische Fotos im Salon zeigen die Geschichte des Finkenwerder Hochseekutters. An der Maschine ist Uwe Carstens dabei, alles vorzubereiten.
Wir bereiten die Maschine zum Start vor. Dazu müssen wir überprüfen, ob die Einspritzpumpen geölt sind und ob die Stößelstangen sauber laufen. Ja, der Motor ist von Baujahr 61, das ist ein französisches Fabrikat, das ist ein Baudouin-Motor. Das Schöne daran ist, dass er noch läuft. Das Schlimme daran ist, dass man keine Ersatzteile mehr kriegt aus Frankreich.
Auch oben an Deck gibt's noch was zu tun. Der Milchzahn, so heißt das kleine hölzerne Beiboot der Malzahn, soll vom Schiff aus zu Wasser gelassen werden.
Wir versuchen jetzt mit der Winch das Boot ein bisschen hochzuheben. Mit der dritten Hand, die wir am Boot festgemacht haben, dritte Hand ist ein Flaschenzug, das Boot rüberziehen. Und der Rest muss dann mit ein paar Leuten rübergeschoben werden, dass wir es über die Reling kriegen. Hier, einer zum Kurbeln noch.
Rolf Harz, der die Aktion koordiniert, ist in den 60ern selbst auf einem Finkenwerder Hochseekutter gefahren. Heute kann er Gästen von der harten Arbeit an Bord erzählen.
Du bist 14 Tage auf See gewesen. Alle 3 bis 4 Stunden wurde das Netz hochgeholt. Wenn das Netz wieder ausgeschmissen wurde, hattest du dann zu tun, die Fische auszusortieren, zu schlachten, in Fischraum runter vereisen. Und wenn du dann noch Zeit hattest, dann konntest du schlafen. Also wenn du mal eine Stunde oder anderthalb Stunden geschlafen hast, das war dann schon immer viel.
Das Beiboot hängt mittlerweile am Flaschenzug und wird vorsichtig über die Bordwand geschoben. Auch ein Besucher, der sich das Schiff gerade angesehen hat, packt mit an.
So schnell wird man Seemann. Ja, plötzlich muss man mithelfen. Alle Mann ran. Wunderbar.
Die Ehrenamtlichen erzählen noch ein bisschen. Von Fahrten auf der Elbe und bis nach Brest. Vom nächsten Werftaufenthalt im Herbst und Winter. Und wie sie persönlich dazu gekommen sind, hier mitzumachen.
Das war Zufall bei mir. Also ich habe hier auf der Bank gesessen, Eis in der Hand und Övelgönne und diese großen Pötte bewundert. Und dann hat halt jemand mich hier vom Schiff angesprochen, ich soll da noch mal rüber. Es ist halt ein Holzschiff. Ich mag auch diese Geräusche, also wenn wir segeln oder das Holz knarrt. Ich finde das herrlich.
Ständig kommen neue Leute an Bord, gucken sich um, stellen Fragen. Faszinierend, so ein altes Segelschiff.
Also ich sehe das hier alles zum ersten Mal. Die großen Masten und die Segel. Das finde ich alles richtig cool, dass es noch so richtig echt ist. Hier riecht man die Atmosphäre im wahrsten Sinne, auch das Öl. Und also man fühlt sich hier fast wie auf See, obwohl wir jetzt gerade im Hafen stehen. Und auch die Mannschaft ist da, die so echt ist.
So richtig wie auf See können sich Gäste auf der Präsident Freiherr von Malzahn heute Nachmittag wieder fühlen. Dann geht's zum Sommerturn auf die Elbe. Selbst mit Anpacken beim Segelsetzen ist ausdrücklich möglich.
Das ist alles gute alte Handarbeit. Insgesamt hat dieses Schiff 320 Quadratmeter Segelfläche. Also das ist schon eine ganze Menge. Es geht nicht darum, Weite zu schaffen, sondern tatsächlich zu segeln. Möglichst schnell die Maschine auszumachen. So Richtung Wedel schaffen wir in der Regel schon.
Dann wünschen wir einen schönen Turn für heute. Falls Sie später noch an der Elbe sind, dann halten Sie ruhig mal Ausschau. Vielleicht sehen Sie die Präsident Freiherr von Malzahn ja vorbeisegeln.
Leuchtend rot sind in der Regel nur wenige historische Schiffe. Feuerschiffe, ja, die schwimmenden Seezeichen vergangener Jahrhunderte wie die Elbe 1 und die Elbe 3 und Feuerlöschboote. Eines von ihnen, das Feuerlöschboot Repsold, ist auch Jahrzehnte nach der Außerdienststellung noch unterwegs im Hafen.
Ganz hinten rechts lautet die Beschreibung, die Peter Hasenbank immer mitliefert, wenn er nach dem Liegeplatz der Repsold gefragt wird. Ganz hinten rechts im Sandtorhafen. Dabei ist die Repsold eigentlich gar nicht zu übersehen, angesichts der leuchtend roten Lackierung eines Feuerlöschbootes.
Das Boot hieß am Anfang ursprünglich Feuerlöschboot 9, wurde dann umgetauft auf Oberspritzenmeister Repsold.
Johann Georg Repsold ist der Begründer der Hamburger Berufsfeuerwehr. Gebaut wurde die knapp 20 Meter lange Repsold 1941 auf Finkenwerder und blieb bis in die 80er Jahre im Dienst der Hamburger Feuerwehr.
Man hatte damals ja auch nicht so viel, fürchterlich viel Geld, dass man den ständig neue Schiffe leisten konnte und hat damals auch noch gute Dienste getan, wurde dann aber ersetzt von moderneren Einheiten, weil auch die großen Schiffe, die den Hamburger Hafen anlaufen, immer größer wurden, die sind inzwischen so groß, dass man mit diesen komischen Wasserspritzen von Seeseite aus fast nicht mehr oben an das Deck kommt.
Seit Ende der 80er Jahre kümmern sich nun Privatleute und ehrenamtliche Helfer liebevoll um das Schiff. Im Maschinenraum macht sich Bootsmann Jens daran, den alten Diesel zu starten.
Und geil los. Ja, die alte Dame brauchen wir es ja länger. Das ist hier die Sache mit der Rudolf-Diesel-Gedenkminute. Mit der muss man schon warten, sonst wird er uns nicht angehen hier.
Die Maschine läuft und Peter Hasenbank, der Skipper an Bord, zeigt gleich noch das tonnenschwere Herzstück des Feuerlöschbootes, das vor der Hauptmaschine steht. Die ehemalige Pumpe, die einmal zum Löschen von Bränden gedacht war, ist zwar nicht mehr funktionsfähig, aber dennoch unverzichtbar.
Die ist so wichtig, weil sie so schön Gewicht hat und zur Stabilität des Bootes beiträgt. Die Pumpe wurde früher angetrieben von der Hauptmaschine, versorgte bis zu zwei Monitore, wovon einer auch mit Schaum löschte. Zusätzlich sieht man hier an der Decke jeweils 8 runde Löcher. Das waren Anschlüsse für Schläuche, die die Feuerwehrleute zusätzlich hatten.
An Deck hinter dem Steuerhaus hat inzwischen eine Handvoll Gäste Platz genommen. Freunde der Crew haben sich für eine Rundfahrt durch den Hamburger Hafen angemeldet. Skipper Peter Hasenbank steht im Steuerhaus.
Die Instrumente hier sind original. Das Steuerrad ist original, die Schaltung ist original. Die restliche Elektronik ist ein bisschen erneuert.
Kaum ist die Repsold aus dem Sandtorhafen, begegnet sie ihrer Nachnachfolgerin, der heutigen, vergleichsweise modernen Oberspritzenmeister Repsold. Und auf der Elbe zieht auch gleich noch ein anderes historisches Feuerlöschboot vorbei.
Feuerlöschboot 4 ist noch original erhalten. Die fahren zum Hafengeburtstag immer mit alten Uniformen, die sie sich selber nachgeschneidert haben. Das ist noch so richtig Tradition. Während wir ja so an der Grenze sind zum Spaßboot.
Dafür ist die Repsold aber ein heimlicher Fernsehstar. Das Schiff dient im Großstadtrevier immer wieder Jan Fedder als schwimmende Unterkunft.
Häufig ist es so, dass das Schiff gar nicht bewegt wird. Manchmal ist es so, dass dann gefahren werden muss, dass dann Jan Fedder auch steuert. Und das große Geheimnis ist dann immer, dass die Leute, die von uns dann dabei sind, unsichtbar im Bild sind, aber schon aufpassen. Obwohl Jan Fedder das selber auch immer sehr gut macht, der hat ja selber auch mal ein Schiff, der weiß also, worauf man so ein bisschen achten soll.
Als echtes Museumsschiff ist die Repsold trotz der Historie nicht anerkannt. Was vor allem daran liegt, dass das Schiff mittlerweile am Heck einen Aufbau zusätzlich hat, mit Salon und Kombüse. Im Vorschiff gibt es noch 4 weitgehend originale Kojen. Mindestens einmal im Jahr startet die Repsol zu einer längeren Fahrt, mehrere Tage auf der Ostsee zum Beispiel. Ein kleiner, aber sehr motivierter Kreis von älteren Herren kümmert sich um die Repsol, wie etwa Jo und Jens, die heute Skipper Peter Hasenbank zur Hand gehen.
Wenn man das Schiff auch in der Werft mal hatte und dran gearbeitet hat, dann sind das schon schöne Sachen, schöne Erlebnisse, die einen auch zusammenschweißen. Wo man dann schaut, was der andere so alles drauf hat. Zwei Leute, die hier auf dem Schiff sind, sind C6er. Die haben das Patent auf großen Seeschiffen gefahren. Das erste Ingenieure, die wissen, was sie tun. Und da kann man noch eine Menge lernen.
Es ist eine alte Dame, wie das so schön heißt. Und das ist auch noch deutsche Handwerkskunst, muss man auch dazu sagen. Wir wissen ja, der Motor oder das Schiff 75 Jahre alt. Und einfach auch die Tradition. Im Hamburger Hafen fahren ist doch das Höchste, was es gibt.
Im Hamburger Hafenkonzert bei MDR 90,3 sind wir unterwegs mit historischen Hamburger Schiffen. Eine ganze Flotte gibt es, auf denen man als Gast mitfahren kann. Jetzt geht's auf ein ganz kleines Schiff, auf die Dampfpinasse Matilda. Pinassen, so nannte man ursprünglich größere Beiboote, später auch Freizeitschiffe. Matilda gehört zum Museumshafen Övelgönne. Das Besondere, die Dampfmaschine ist alt, das Schiff rundherum neueren Datums.
Es ist angeheizt. Im Sandtorhafen in der Hafencity nimmt die Crew der Matilda ihre Gäste an Bord. Am Ponton, an dem sonst weit größere Schiffe liegen, wirkt das kleine Dampfschiff mit gerade mal 12 Metern Rumpflänge fast winzig. Über eine Klappleiter geht's aufs Schiff.
Vorsicht, Achtung, heiß. Die Maschine ist heiß.
An Bord finden sich die Gäste, gerade mal 8 können mit, direkt neben der historischen Dampfmaschine wieder. Dass die offen und für jeden sichtbar im Freien steht, für Christoph Bayer, Maschinist auf der Matilda, ein Glücksfall.
Auf einem größeren Schiff wäre die Maschine hier unten im Maschinenraum. Wir sind ja hier auf Deck. Das ist für mich natürlich super, weil ich sehe was und es kriege auch ein bisschen Luft ab. Das ist hier natürlich Luxus als Maschinist.
Kleine Fahrt rückwärts.
Kleine Fahrt rückwärts.
Und kleinste Fahrt voraus.
Kleinste Fahrt voraus.
Skipper Lars Remke gibt die Kommandos. Christoph Bayer wiederholt jede Anweisung und bedient die Maschine. Ein Dampfschiff zu fahren ist Teamarbeit. Nicht zu vergleichen mit modernen Sportschiffen.
Halbe Kraft voraus.
Halbe Kraft voraus.
Ja, also alles, was ich vorhabe, das muss ich 10 Sekunden vorher einplanen und dementsprechend dann kann das halt auch geben. Wenn ich etwas sage, wiederholt der Maschinist das. Dann muss er das selber noch umsetzen und dann dauert das noch ein bisschen, bis die Maschine anspringt und dann sind die 10 Sekunden rum und wenn man das dann zu spät sagt, dann knallt man irgendwo gegen. Das ist ein bisschen Übungssache, macht aber einen Riesenspaß.
Zwei kurze Signale.
Auf der Elbe steuert Lars Remke die Matilda nach Backbord, rüber zur anderen Seite Richtung Hansahafen. Heizer Klaus Ehlers legt nochmal Kohle nach.
Steinkohle. Also über den Daumen 100 Kilo am Tag. Das ist gegenüber Stettin eine Lacknummer. Die brauchen das in einer halben Stunde.
Wie alle Schiffe, die zum Museumshafen Övelgönne gehören, hat auch die Matilda eine Stammcrew. Peter Fischer ist vor Jahren mal selbst als Gast mitgefahren. Heute ist er der Obmann der Matilda und bestens vertraut mit der Geschichte von Schiff und Maschine.
Die Dampfmaschine ist aus dem Jahr 1912, war mal in einer Kapitänspinasse verbaut, eines australischen Kreuzschiffs. Die Maschine ist übrig geblieben und es gab dann vor 20 Jahren einen deutschen Autohändler, der die Maschine in England wiedergefunden hat. In einer Scheune, also da, wo man sonst normalerweise Oldtimer vermuten würde, lag die Dampfmaschine. Und da er so ein bisschen eine maritime Ader hatte, hat er dann beschlossen, für relativ viel Geld das Schiff neu aufzubauen.
Auf einer Werft in Finnland wurde Matilda gebaut. Das gepflegte Holzdeck ist ein echter Hingucker. Gast Peter Heine ist heute zum ersten Mal an Bord und spontan begeistert.
Wenn man sowas noch mal sieht heute, ist schon echt klasse. Und schön gepflegt, also das ist irre. Gefällt mir gut.
Christoph Bayer lässt die Dampfmaschine während der gesamten Fahrt nicht aus den Augen. Bevor er zur Crew kam, hat er sich vor allem mit Dampftraktoren beschäftigt, was ihm auf Matilda besonders gut gefällt.
Also die Maschine ist natürlich sehr übersichtlich, also die kann man sehr schön handeln und man kann da auch alles fast selber dran schrauben. Also was weiß ich, wenn man im Winter mal den Kolben rausnehmen will, da braucht man keinen Deckenkran und keine Vorrichtung. Auch wenn mal ein Bolzen fehlt oder irgendwelche anderen Teile, dann muss man nicht gleich verzweifeln, das kann man auch auf einer kleinen Heimdrehbank durchaus dann machen.
die kleine Mathilda durch den großen Hafen zu steuern, immer wieder spannend, findet auch Sabine Röver. Sie fährt ebenfalls als Skipperin auf der Dampfpinasse und ist immer vorn dabei, wenn es darum geht, Verstärkung für die kleine Crew anzuwerben.
Man muss auch nicht irgendwie groß was können. Erstens bringen wir das den Leuten bei. Und es gibt so viele verschiedene Aufgaben, also von Leinen aufschießen bis lackieren. Gut ist natürlich, weil wir ein bisschen Mangel an Schiffsführern haben, wenn man einen Sportbootführerschein hat und den Funkschein.
Beim Drehen und Festmachen im Hafenbecken kommt es noch einmal auf die Kommunikation zwischen Skipper und Maschinist an.
Jo, aufstoppen!
Bevor die Gäste von Bord gehen, wirft jeder noch etwas Geld in die sogenannte Schmiergeldkanne. Eine zur Spendendose umfunktionierte Ölkanne. Für Pflege und Unterhalt des Schiffes ist auch die Crew der Mathilda auf Unterstützung angewiesen.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Der weiße Schwan des Südatlantiks, so wird sie auch genannt, die Cap San Diego. Von 1962 an fuhr sie für die Reederei Hamburg Süd im Liniendienst zwischen Hamburg und Südamerika. Heute liegt der Frachter als Museumsschiff an der Überseebrücke, normalerweise. Ab und zu aber werden die Dockschlösser gelöst und die Cap San Diego fährt wieder los, zum Beispiel zur alljährlichen Sommerreise.
Alles anders als sonst an diesem Morgen. Die Gäste, die über die lange Gangway an Bord der Cap San Diego gehen, kommen nicht als Museumsbesucher. Sie haben Fahrkarten dabei.
Oben nochmal für Essen und Getränke vorzeigen. Okay. Herzlich willkommen an Bord. Morgen. Herzlich willkommen an Bord.
An Deck spielen Musiker zur Begrüßung. Der Turn ist komplett ausgebucht. 500 Gäste fahren mit.
Ich habe das Geschenk bekommen, diese Reise von meiner Frau zum Geburtstag.
Uns gefällt das Schiff gut, wenn wir hier so im Hafen sind und es hier liegt. Und wir haben es auch schon besichtigt und wollten das jetzt mal in Fahrt genießen.
Von Hamburg aus soll es in den kommenden Tagen nach Kiel gehen. Mit Zwischenstopps in Cuxhaven und Rendsburg. Endlich mal wieder losfahren. Das ist auch für die Crew etwas Besonderes.
Unser jährlicher Sommerturn. Ja. Und wir freuen uns drauf, ja natürlich.
Ja, das ist ehemalige Leben gewesen. Und das ist unsere Belohnung für die Ehrenamtlichen hier, wenn wir jede Woche ein- bis zweimal hier sind. Wunderbar, wie damals.
Viele der Ehrenamtlichen sind früher zur See gefahren, manche auch damals schon auf der Cap San Diego. Kurz vorm Ablegen kommen die Schlepper. Sie sollen die Cap San Diego vom Liegeplatz wegmanövrieren. Auch unten im Maschinenraum laufen die letzten Vorbereitungen.
Ich drehe jetzt die Luft auf für die Hauptmaschine, damit wir sie näher anlassen können. Ja, Gerhard, Boeing. Maschine klar zum Auslaufen.
Von jetzt an zeigt der original erhaltene Maschinentelegraph die Kommandos von der Brücke an.
Maschine voraus, ganz langsam.
Während sich die Maschinisten ums Ablegemanöver kümmern, stehen nur ein paar Schritte weiter interessierte Fahrgäste und gucken zu.
Diese Größe hier von der Maschine, ne?
Während der Fahrt dürfen sich die Gäste fast überall an Bord frei bewegen, sich alles genau angucken, Fragen stellen.
Das Interesse ist natürlich hauptsächlich bei den Männern, aber die stellen eigentlich weniger die Fragen. Die Frauen, die sind viel ehrlicher, fragen viel effektiver auch. Kriegen also eigentlich das zu wissen, was die Männer denken, was sie schon wissen. Und das stimmt eigentlich gar nicht. Die Frauen können dann nachher richtig auftrumpfen da. Ne?
Ablegemanöver geglückt. Die Maschine läuft reibungslos.
Ja, wunderschön ist das. Sind wir auch ganz stolz drauf. Ne, wenn wir den ganzen Winter überarbeiten und dann mit einmal die Maschine so wie früher, ja, alles wieder in Betrieb ist hier.
Ortswechsel. Durch lange Gänge und über viele Treppen geht es hinauf zur Brücke der Cap San Diego. Auch Kapitän Rüdiger von Anken ist von Fahrgästen umringt.
Die Brücke ist frei für alle. Die Fahrgäste können alles sich angucken auf der Brücke. Die können unsere Kommandos mithören, nur die müssen Platz lassen. Das ist das Einzige, was ich verlange.
Auch unter den Gästen sind viele, die selbst mal zur See gefahren sind. So wie diese beiden, das Ehepaar Silvia und Klaus Barnisch.
Mit solchen Schiffen dieser Größe waren wir in Brasilien, Südamerika, Karibik, in Asien. Ja, das war noch Abenteuer, das war noch Seefahrt. Als die Containerschifffahrt begann, habe ich damit aufgehört.
Ja, das war eine wunderschöne Zeit. Ich habe während der Zeit als Stewardess gearbeitet und wir haben sehr viel von der Welt gesehen. Das war sehr, sehr schön.
Als die Cap San Diego den Museumshafen Övelgönne passiert, wird per Typhoon gegrüßt. Kurz darauf geht bei Finkenwerder der Hafenlotse von Bord und der Elblotse kommt.
das Museumsschiff Cap San Diego. Normalerweise liegt es fest an der Überseebrücke. Ab und zu aber sticht der ausgemusterte Frachter wieder in See, etwa zum alljährlichen Sommertörn. Die Landungsbrücken und den Hamburger Hafen hat die Cap San Diego mittlerweile hinter sich gelassen. Weiter geht die Fahrt Richtung Cuxhaven.
Die rund 500 Gäste an Bord haben Glück. Das Wetter hält sich, es ist sonnig und trocken. Die einen sitzen entspannt an Deck.
Jetzt gehen wir zum Pool, um Rum aus Jamaika zu trinken. Wir freuen uns, dass die Sonne scheint und es ist auch warm genug, um hier schön zu sitzen.
Andere nutzen die Zeit, sich an Bord genauestens umzusehen.
Weil mich Seefahrt immer ein bisschen interessiert hat. Was mich interessiert, also die ganze Motorentechnik. Ein Antrieb, der interessiert mich.
Auf der Kommandobrücke steht gerade Dirk Jacobs am Ruder.
Wir sind kurz hinter Stade. Vorbei an Haseldorfer Binnenelbe. Ist eine schöne Sache, wenn man merkt, dass alles läuft wieder. Alles funktioniert, da hat sich die Arbeit der letzten Zeit gelohnt. So ein Schiff wirkt viel lebendiger. Nicht nur, weil die Leute hier hin und her laufen, sondern weil das Ganze in Bewegung ist. Nur schön. Schiff ist nicht tot, lebt immer noch.
Kapitän Rüdiger von Anken hat Zeit, zwischendurch mit den Gästen zu klönen und Fragen zu beantworten.
Wir haben etwas die Fahrt reduzieren müssen, weil wir sonst zu schnell in Brunsbüttel sind. Deswegen ist weniger Fahrtwind an Bord und die Fahrgäste können sich schön in der Sonne erholen.
Früher ist Rüdiger von Anken als zweiter Offizier auf der Cap San Diego gefahren. Mittlerweile engagiert er sich seit über 20 Jahren ehrenamtlich für das Schiff. Bei den Turns wird er von jüngeren Seeleuten unterstützt. Markus Grote fährt sonst große Containerschiffe.
Auch einmal macht es Spaß, hier mit so vielen Leuten an Bord zu sein. Also es ist sehr abwechslungsreich und die meisten Leute sind sehr interessiert. Die alte Technik, um sich noch ein bisschen zu erleben, das ist auch interessant.
Nicht nur übers Schiff, sondern auch über das, was es an Land zu sehen gibt, bekommen die Gäste jede Menge Informationen.
Solche Leuchttürme sehen Sie immer wieder mal an der Elbe und Sie haben sich vielleicht auch schon gefragt, wozu das eigentlich gut ist, was das soll. Die Schiffe haben noch Kapitäne und Lotsen an Bord, die haben eine Seekarte, die haben GPS, die haben Radar. Diese Leuchttürme bestehen immer aus einem Paar, aus zwei Leuchttürmen, die in Linie hintereinander gebaut sind. Und Sie können sehen, das hintere Leuchtfeuer ist höher als das vordere.
Im Kartenraum der Kommandobrücke können die Fahrgäste im Archiv der Cap San Diego stöbern. An einem Touchscreen-Bildschirm lassen sich die Crews sämtlicher Fahrten aufrufen. Franz Junger hält sein altes Seefahrtsbuch in der Hand. Gerade hat er sich selbst gefunden.
Und jetzt gucken wir unter Bootsleute. Und da ist der Franz Junger. 7 Reisen als Matrose, 3 Reisen als Bootsmann. Was ich da erlebt habe auf den Südamerika-Fahrten und auch mit der Mannschaft, das war einmalig. Und heute ist ein einmaliger Tag, weil ich heute Geburtstag habe und mache diese Jubiläumsfahrt jetzt auf der Cap San Diego von Hamburg nach Cuxhaven. Ist schon bewegend. Tolles Erlebnis.
Im Maschinenraum hat Konrad Herischek Wache. Auch er ist früher schon auf der Cap San Diego gefahren und erklärt gern, wie alles funktioniert. An den Einspritzleitungen dürfen die Fahrgäste sogar mal anfassen.
Jedes Mal, wenn an der Einspritzpumpe sich das Ventil öffnet, gibt es einen Stoß im Rohr. Und das fühlt sich an wie ein Pumpen, wie ein Klopfen. Und das gibt das Besondere, eben das Herzklopfen der Maschine.
Ehrenamtliche wie er sind fürs Schiff überlebenswichtig, sagt Jens Weber, der Geschäftsführer der Cap San Diego. Er hofft, dass sich auch in Zukunft engagierte Leute finden.
Wenn wir dieses Schiff erhalten wollen, über längere Zeit, dann brauchen wir Nachwuchs. Und zwar nicht Tischler und auch nicht Bäcker, sondern Leute, die Schiffe fahren können. Und die jetzt vielleicht aufhören, zur See zu fahren oder vor 2-3 Jahren aufgehört haben, zur See zu fahren. Und Lust haben, so ein altes Schiff noch zu bewegen.
Allmählich geht die Fahrt für diesen Tag zu Ende. Cuxhaven kommt in Sicht. An Deck werden schon mal die Leinen bereitgelegt.
Wir bereiten jetzt das Festmachen vor. Und wenn der Schlepper kommt, dann drücken wir uns ran. Und dann kommt das Kommando, Wurfleine rüber, Landverbindung herstellen, auf den Pollerhaken und dann ranwinschen.
Im Maschinenraum heißt es jetzt noch einmal höchste Konzentration. Wie schon beim Ablegen aber läuft auch diesmal alles reibungslos.
Maschine fertig mit der Uhrzeit und dann sind wir fertig und dann hoffe ich, dass es ein Bier gibt.
Zum Abschied spielen noch einmal die Musiker. Morgen geht es weiter Richtung Kiel. Die Gäste des heutigen Turns sind mehr als zufrieden.
Natürlich hielt das Wetter auch mit, das war wunderbar. Und wir hatten viel Zeit, auch uns zu unterhalten. Es war also ein schöner Tag, ja.
War interessant, mal die alte Technik des Schiffs zu sehen und das Ganze drumherum, wie das früher so funktioniert hat. Hat Spaß gemacht.
Ein bisschen muss er immer noch lächeln, wenn er die dampfbetriebene Pfeife, das Typhoon der St. Georg, betätigt. Kapitän Matthias Kruse. Jedes Mal klingt auch ein bisschen stolz mit, dass eines der ältesten Dampfschiffe in ganz Europa überhaupt noch in Fahrt ist.
Von Ende März etwa bis zum Jahresende, also bis zum Neujahrstag, ist die St. Georg täglich unter Dampf.
1876 wurde die St. Georg gebaut, auf der Reiherstiegwerft in Hamburg. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam sie nach West-Berlin, bevor Matthias Kruse mit Freunden und anderen Enthusiasten Ende der 80er Jahre auf das Schiff aufmerksam wurde.
Der Rumpf ist originalgetreu genietet, weitestgehend neu wieder aufgebaut. Auf den original alten Spanten von 1876 hat die Dresdner Werft 1994 neue Platten aufgenietet. Und wir haben das sehr gründlich gemacht und haben daher auch bisher keinen Reparaturbedarf, sondern hoffen, dass wir auch die nächsten Jahrzehnte ohne größere Reparaturen im Rumpf davonkommen.
Strahlend weiß ist der schlanke, elegante Rumpf, der Bug so schmal, dass das Schiff beinahe lautlos und ohne Wellen auf der Alster gleitet.
Stopp, auf, zurück, halbe zurück.
Kapitän Matthias Kruse gibt die Kommandos mittels Klingel und Sprachrohr in den Maschinenraum durch.
Halbe voraus.
Im Maschinenraum, in der Mitte des Schiffes, steht Maschinist Frank vor seinem glänzenden Schmuckstück.
Ganz langsam voraus.
Ganz langsam voraus.
Auf Kommando legt er Hebel um, dreht an Umstellrädern.
Also Maschine ist von 1922 und zum größten Teil noch alles Originalteile. Natürlich, ab und zu müssen wir neue Stoffbuchsen machen, neue Dichtung machen, aber sonst noch alles Original.
Es dauert eine knappe Stunde, bevor Kessel und Maschine am Morgen Betriebstemperatur haben. Früher, als die St. Georg noch mit Kohle und nicht mit Öl beheizt wurde, dauerte das 5 bis 6 Mal so lange.
Auf der anderen Seite vom Kessel ist ein Dieselbrenner. Er erhitzt das Wasser, das zu Dampf wird. Dann schwimmt der Dampf hier oben durchs Rohr, in die Maschine rein, treibt die beiden Zylinder an und der Abdampf geht dann Schornstein raus.
Das Wasser für den Kessel kommt direkt aus der Alster, wird an Bord gefiltert. Jede Viertelstunde muss Maschinist Frank die 100 Jahre alte Maschine einmal abschmieren. Ganz konventionell mit der Ölkanne.
Also Schmieröl am Tag, sag ich mal, 5-6 Liter. Ne? Und Dieselöl für die Rundfahrt 25 Liter. Aber wir machen ja 7 Rundfahrten am Tag, also 175 am Tag. Aber wir haben Fassungsvermögen von 3000. Alle 2 Wochen muss ich anrufen. Wird der Tankstutzen oben aufgesteckt, tanken wir wieder 2000 und haben wir wieder 2,5-3 Wochen Ruhe. Ne?
100 Passagiere darf die St. Georg befördern. In den Sommermonaten ist das Schiff häufig voll besetzt. Fast jeder Gast strahlt, wenn er mal in den Maschinenraum schauen darf.
Man sieht, wie sie es bewegt, man riecht, man hört. Ist eine feine Sache. Hier braucht man noch keinen Computer dazu. Das funktioniert alles. Und ich komme so ein bisschen aus dem Fach. Ich habe früher mal im Kraftwerk gearbeitet. Hier sieht man, was der Mensch schon alles mal geschaffen hat.
Natürlich fasziniert die Technik. Und wenn man sieht, wie lange das Schiff schon unterwegs ist und wie viel Herzblut da die Leute dabei sind, vom Kapitän über den Kollektor, über den Maschinisten, so wunderbar.
3 Mann Besatzung hat die St. Georg. Neben Kapitän und Maschinist ist Decksmann Egon an Bord dafür zuständig, den Fahrpreis zu kassieren, Kaffee und andere Getränke zu verkaufen.
Ich wollte schon immer zur See von der Fischerei. Damals hatten wir ja nur auch mal eine Hochseefischerei noch unten in der großen Elbstraße. Aber da hat meine Mutter denn das P vorgesetzt. Die hat gesagt, nee, das kommt nicht in Frage, weil das, die Jungs waren auch, die haben ja nun auch nicht gerade ins Glas gespuckt. Und da wollte sie nicht, dass ich da so ein bisschen vor die Hunde gehe.
Langsam zurück.
Nach einer Dreiviertelstunde legt die St. Georg wieder am Jungfernstieg an. Ruhig und gelassen gibt Kapitän Kruse über das Messingsprachrohr die letzten Kommandos.
Stopp!
Und natürlich darf zum Abschied der typische Gruß der St. Georg nicht fehlen.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Historische Schiffe in Fahrt, darum geht es heute.
Mitfahren, selbst mit Anpacken beim Segelsetzen. Das geht auch auf dem historischen Lotsenschoner Nummer 5 Elbe. Gebaut vor über 130 Jahren auf der Hamburger Stülkenwerft. Der Segler hat viel erlebt, hat zuerst Lotsen in der Elbmündung und der Deutschen Bucht versetzt, später war er im amerikanischen Privatbesitz und hat Kap Horn umrundet. Bevor die Stiftung Hamburg Maritim das Schiff zurück nach Hamburg holte und restaurierte. Emine Zirkirge war für einen Gästeturn an Bord.
Ein bewegliches Kulturdenkmal. Ja, der schneeweiße Schoner aus Eiche darf sich damit einreihen, und zwar seit Juni dieses Jahres.
Wir sind jetzt offiziell ein Kulturdenkmal der Freien Hansestadt Hamburg geworden und wir gehören jetzt zu einem der Denkmalschiffe hier von Hamburg.
Uwe Thees gehört mit zum Vorstand des Vereins Freunde des Lotsenschoner Nummer 5 Elbe e.V. Der Verein mit mehr als 260 Mitgliedern sorgt ehrenamtlich dafür, dass das Traditionsschiff erhalten bleibt und vor allem ohne Schäden durch die Saison gefahren wird.
Also wir sind jetzt beim Ablegemanöver und das Schiff kann aus eigener Kraft die Manöver nicht selber fahren. Wir brauchen da ein bisschen Unterstützung. Die neuen Schiffe haben ja sogenannte Bugstrahlruder, die dann das Vorschiff nach links oder nach rechts, Backbord oder Steuerbord drehen. Das machen wir jetzt mit unserem Schlauchboot, das unterstützt das, hat ungefähr 30 PS und mit diesen 30 PS schieben wir das dann vorne rum. Wir wären jetzt hier so in dieser engen Kurve nicht rumgekommen. Das wäre nicht gewesen, schon gar nicht bei dem Einfluss der Strömung in der Elbe und des Windes.
Peter Schur ist Rentner und hat Spaß am Segeln. An Bord ist er ehrenamtlich der Maschinist. Er kümmert sich um die technischen Geräte und sorgt dafür, dass sie im richtigen Zeitpunkt in Betrieb gesetzt werden.
Das ist jetzt das Achtungssignal. Wir fahren ja jetzt ins Hauptfahrwasser rein, der Elbe, dass dann die umliegenden Schiffe, die wir im Moment nicht sehen, schon erstmal informiert werden, dass hier aus dem Nebenarm ein Schiff rausfahren will und die auch Obacht geben soll, dass kein Zusammenstoß passiert.
Das wäre schade, denn immerhin steckt in dem prachtvollen Zweimaster von 37 Meter Länge viel Geld drin. Im Jahr 1883 wurde der Lotsenschoner vom Hamburgischen Senat für 60.000 Goldmark erbaut.
Das war damals ganz viel Geld. Ein vergleichbares Fischereifahrzeug von der Größe hätte 20.000 gekostet. Also sie haben auch gute Qualität reingebaut. Und deswegen lebt das Schiff noch, weil das eben mit einer so hohen Qualität gebaut wurde. Normalerweise leben Segelschiffe hölzerne so 20, 30 Jahre im Durchschnitt. Und das lebt eben immer noch.
Karl Horstmann ist der Kapitän an Bord des Lotsenschoners Nummer 5. Er bestimmt, wann die Segel gesetzt werden. Vorher erklärt Steuermann Uwe Thees den Passagieren, die mithelfen wollen, was zu tun ist.
Wir fangen hinten an mit dem Großsegel,
ja.
Setzen dann das Großsegel, dann kommt der Schoner hinterher.
Die Crew und einige Passagiere stellen sich auf, umfassen das Tau.
Klar machen zum Segel setzen.
Auf Kommando geht's los. Die Besatzung zieht mit Hilfe von Passagieren gemeinsam im Rhythmus und setzen zuerst das Großsegel.
Bei viel Wind ist das keine leichte Arbeit. Insbesondere ist es auch ein bisschen gefährlich, weil diese schlagenden Schoten, die können einen auch verletzen. Am Oberarm, am Körper, ja. Schoten heißen auch bei den traditionellen Schiffen Knochenbrecher.
Das Schiff ist original erhalten und nichts ist verbaut. Selbst unter Deck ist der Salon so, wie es vor 133 Jahren hergestellt wurde. 12 Kojen und ein langer Esstisch bieten Schlaf- und Essmöglichkeiten.
Und durch diesen großen Retter da in Amerika, den Harold Summer, in San Francisco, wäre das schon weg. Das war also im absoluten Stadium des Verfalls, als der das entdeckt hat und wieder aufgebaut hat. Dem verdanken wir, dass das noch da ist.
Technisch ist alles auf dem neuesten Stand. Gesteuert wird das Schiff statt mit einem Steuerrad mit einer Pinne, erklärt Peter Schur.
Jetzt stehe ich am Ruder, fahre das Schiff. Es ist ja so, jeder wünscht sich eigentlich wie am Auto ein Steuerrad und dann auch so in die Richtung drehen, wo ich hinfahre. Hier ist es ja mit der Pinne genau entgegengesetzt. Und da muss man erstmal umschalten, damit das dann auch funktioniert.
Nachinstalliert wurden auf dem Lotsenschoner Elbe der Funk, 2 WCs unter Deck und 2 Motoren, die das Schiff antreiben, wenn die Segel nicht gesetzt sind.
Früher hatte das Schiff keine Motoren, als es noch Arbeitsschiff war und auf der Nordsee unterwegs war. Das ist jetzt erst im Nachgang gekommen und wir haben automatische Sprinkleranlagen für die Motoren hier hinten als auch vorne. Im Bug haben wir die Stromversorgung während der Fahrt. Wenn wir am Kai sind oder am Kehl sind, dann haben wir natürlich eine Landversorgung und holen den Strom darüber. Wir können uns aber eben auch selber versorgen.
Unter Deck gibt es auch eine Miniküche, wo frisch gekocht wird. Es gibt serbische Bodensuppe und am Nachmittag auch was Süßes.
Jetzt gibt es gleich Kaffee und Kuchen, das hebt wieder die Stimmung für die Gäste. Hoffen wir, dass wir dann jetzt in schneller, rauschender Fahrt nach Hause kommen.
Die Passagiere sind von der 5-stündigen Fahrt auf der Elbe begeistert und
ich finde, diese ganzen alten Sachen sollte man ruhig erhalten, damit man das mal weiß, wie das früher war.
Gut, wirklich. Also auch für die Kinder ist es interessant. Da hatte ich erstmal eine Sorge, weil die noch so klein sind, aber hat wirklich Spaß.
Und ich finde es auch einfach schön. Es ist mit das schönste Schiff im Hamburger Hafen.
San Diego, klar, die kennt fast jeder Hamburger und auch einige andere historische Schiffe, die nach vielen Jahrzehnten in Dienst immer noch in Fahrt sind. Hamburgs wohl schönstes Dampfschiff, der Salondampfer Scharhörn, liegt von Frühjahr bis Herbst meist bei den Musical-Zelten und ist ein beliebtes Fotomotiv bei Hafenrundfahrten. Nicht ganz so elegant, aber noch wesentlich größer als die Scharhörn ist ein anderes Dampfschiff, der Eisbrecher Stettin. Gebaut 1933 in Stettin, kam das Schiff in den letzten Kriegstagen über Umwege an die Elbe und wird seit seiner Außerdienststellung Anfang der 80er Jahre von Ehrenamtlichen gepflegt und instand gehalten. Das 50 Meter lange Schiff startet beinahe jede Woche zu Rundfahrten auf der Elbe und ist auch auf Nord- und Ostsee unterwegs. Hermann Jacobs, der Chef des Vereins rund um die Stettin, ist stolz auf seine Crew.
Ich glaube, das ist einmalig auf der ganzen Welt, dass ein kohlegefeuertes Schiff mit so viel Enthusiasmus, wissen Sie, da, wie die Leute dabei sind, das ist Wahnsinn, ob das die Maschine ist oder die Heizer sind. Dann, Sie wissen, wie schwer das ist, da auf der Elbe bei voller Fahrt eine Tonne bis 1,1 Tonnen da in die Kessel zu schmeißen. Und der Service genauso, die Nautik, die Festmacher, denn wir sind ja alles Ehrenamtliche. Wir sind ja nicht alle Leute an Bord von den Mitgliedern, die also richtig zur See gefahren sind. Ich bin ja noch zur See gefahren, ich habe ja die ganze Ausbildung mitgemacht. Und für uns ist das leicht, aber anderen, aber die werden angelernt und es geht und die sind mit Spaß dabei.
Noch ein weiterer dampfbetriebener Eisbrecher ist in Hamburg beheimatet, der Eisbrecher Elbe, gebaut 1911. In den 90er Jahren hat Matthias Kruse vom Verein rund um den Alsterdampfer St. Georg das Schiff recht runtergekommen, in den Niederlanden entdeckt und über Jahre restaurieren lassen. In Hamburg aber bekam das Schiff keinen geeigneten Liegeplatz, von dem aus mit Gästen zu Rundfahrten gestartet werden kann. Deshalb ist die Elbe jetzt meist zwischen Lauenburg und Geesthacht unterwegs.
Der Dampfeisbrecher Elbe ist der einzige in Deutschland noch erhaltene dampfbetriebene Flusseisbrecher. War bis Mitte der 70er Jahre fürs Wasser- und Schifffahrtsamt in Lauenburg auf der Oberelbe eingesetzt zum Eisbrechen. Das heißt, wurde im Winter nach Harburg verlegt, um dann stromaufwärts das Eis aufzubrechen und hat als einziger überlebt.
Überlebt haben auch einige kleinere Dampfschlepper wie Klaus D., Tiger und Woltmann. Wesentlich jünger ist eine der neuesten Errungenschaften der Stiftung Hamburg Maritim, der Stückgutfrachter Bleichen. Gebaut wurde er 1958 für die Hamburger Reederei Gergens. Das Schiff ist eines der letzten, das noch die originalen Ladekräne hat. Und auch im Inneren ist noch viel aus der Zeit der Indienststellung erhalten, von den Kabinen der Besatzung bis hin zur Hauptmaschine, so Joachim Kaiser von der Stiftung Hamburg Maritim.
Insgesamt macht das einen sehr guten Eindruck, Gott sei Dank. Unser Glück ist ja, dass das Schiff für Eisklasse gebaut worden ist, also ungefähr doppelt so stark, wie man ein normales Frachtschiff gebaut hat, höchste finnische Eisklasse. Das wäre nicht mehr da, das Schiff, wenn das nicht so gewesen wäre. Außerordentlich solider Bau.
Nach einer jahrelangen Sanierung und mehreren Millionen Euro an Fördermitteln und Spenden soll die Bleichen im kommenden Jahr wieder in Fahrt kommen. An Bord viele ehemalige Seeleute, die das Schiff auch noch zu seiner aktiven Zeit kennengelernt haben. Dass ehemalige Seeleute sich im Ruhestand für eines ihrer früheren Schiffe einsetzen, gibt es auch bei anderen schwimmenden Museen. Hinnerk Meyer etwa ist schon als kleiner Junge auf dem Landrat Küster gefahren, einem historischen Finkenwerder Kutter.
Als erstes muss der Schiffsjunge oder der Moses kochen, Kartoffeln schälen und was da alles zugehört und wird angelernt für eine Reise. Und in der zweiten Reise muss man schon selbstständig kochen. Und wenn man das Essen mal versalzen hatte und schmeckte nicht richtig, dann musste man natürlich auch alles aufessen, was versalzen war. Und also hat man nie wieder irgendetwas versalzen.
Es sind solche Anekdoten, die eine Fahrt auf einem historischen Schiff besonders machen. Das gilt auch für die vielen kleineren Schiffe, zum Beispiel für Tuckerboote, ehemalige Festmacherboote, wie es sie in Övelgönne oder in Harburg noch gibt. Wer die Eigner einfach anspricht, darf meistens auch mitfahren. Rechnet man alle historischen Schiffe in Hamburg zusammen, dann kommt man sicher auf mehr als 100 oder 200. Und es könnten eigentlich noch mehr sein, denn Enthusiasten wie Matthias Kruse vom Verein Alster Dampfschifffahrt haben noch einige Rümpfe von historischen Schiffen gesichert, die eines Tages wieder fahren können.
Wir haben zwei Original-Alsterdampfer-Rümpfe. Einmal ist das der Alsterdampfer Nixe von 1875 und der Alsterdampfer Winterhude von 1879, den zurzeit in Lauenburg auf einer Werft in einer Halle gesandstrahlt und konserviert. Und wir würden die Dampfer natürlich gerne restaurieren. Allerdings hat uns die Umweltbehörde, die ja für die Alster hier zuständig ist, signalisiert, sie wird keine Fahrerlaubnisse erteilen für diese Schiffe auf der Alster.
Unklar ist außerdem, auf welcher Grundlage diese Binnenschiffe zugelassen werden können. Es fehlt seit Jahren eine gesetzliche Grundlage für Traditionsschiffe auf Binnengewässern. Und auch die Traditionsschiffe auf den Seegewässern teilen meist ein Schicksal. Geld für den Unterhalt ist knapp. Der Aufwand, ein historisches Schiff zu erhalten, ist aber enorm. Als Faustformel gilt, 10 Stunden arbeiten, 1 Stunde fahren. Egal, ob unter Dampf, mit Diesel oder unter Segeln.
Historische Schiffe im Hamburger Hafen, ein echter Blickfang, nicht nur für Touristen. Wer jetzt Lust hat, mal selbst an Bord zu gehen, noch ist die Saison nicht zu Ende. Mindestens bis zum Herbst bieten die meisten Crews noch Gästeturns an. Für heute sagen wir Tschüss, schön, dass Sie dabei waren. Wir sind Petra Volkwarzen
und Dietrich Lehmann.
Podcast NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.